ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Holm Hümmler. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind Diplom-Physiker, beschäftigen sich mit Verschwörungstheorien und dem Phänomen der Wissenschaftsleugnung. Jetzt war ich ganz gespannt, ob Sie mit einem T-Shirt kommen und bin enttäuscht. Sie haben sich ordentlich eingezogen und tragen ein Hemd. Aber Sie hätten ein T-Shirt, was super zu diesem Thema passt. Möchten Sie es kurz nennen?
Ja, also es steht drauf, the good thing about science is that it's true, whether you believe in it or not. Also das Gute an Wissenschaft ist, es stimmt, egal ob man dran glaubt oder nicht.
Und interessanterweise, denn darüber wollen wir sprechen, gibt's ja Menschen, die sehen genau das anders, die leugnen die Wissenschaft. Wie kommt denn das?
Naja, also letztlich wollen wir natürlich, haben wir natürlich alle Dinge, die wir glauben wollen. Und ich schreibe, wenn ich mein Buch signiere, schreibe ich immer rein, die wichtigsten Fakten sind immer die, die man selber nicht gerne glauben möchte. Und das sind die Sachen, die uns, wo wir einfach am aufgeschlossensten dafür sind, Dinge zu glauben, die uns jemand erzählt. Und wenn dieser jemand jetzt auch noch Professor ist oder sonst irgendwie sehr, sehr renommiert und wenn das, was diese Person uns dann erzählt, auch noch sehr wissenschaftlich klingt, dann ist halt eine sehr große Gefahr, dass wir uns eben auch Unsinn einreden lassen. Und nicht jeder, der einen Professorentitel hat, sagt zu jedem Thema immer das, was wirklich wissenschaftlich ist.
Faktenimmun ist Ihr Buch dazu. Ich musste beim Lesen öfter mal an diesen Satz denken. Also der Überbringer der schlechten Nachricht wird gehängt. So ist es inzwischen nicht mehr, weil Sie gerade gesagt haben, naja, wenn es dann Wissenschaftler sind, die mit einer anderen Meinung kommen, die werden ja gerade ganz besonders gehört.
Ja, also wobei die andere Meinung angenehm oder unangenehm sein kann. Meistens ist es ja schon so, dass diese abweichenden Meinungen und die wir gerne glauben wollen, sind halt auch häufig so Vorstellungen, die uns zumindest mal kurzfristig und subjektiv das Leben leichter machen. Also wenn ich natürlich gerne schnelle, laute Autos fahre, die viel CO2 ausstoßen, dann werde ich jemandem eher geneigt sein zu glauben, der sagt, naja, das viele CO2 macht ja gar nichts, weil das wirkliche Problem ist ja die Menge der Wolken. Oder dass sich die Intensität der Sonne verändert oder sowas Ähnliches.
Es gibt so Dinge, die wir einfach gerne hören wollen.
Genau.
Sie nehmen sich dann selbst als Beispiel, dass Sie vor etwa 15 Jahren selbst zu den Klimaskeptikern gehört haben. Und da gibt es krasse Statistiken. Das heißt wohl, bei Tagesschau Online ist das zu lesen, dass zwar 2/3 an die Wissenschaft glauben, aber fast jeder 1/4 leugnet den menschengemachten Klimawandel. Was hat Sie denn zum Umdenken bewogen?
Ja gut, also bei mir kam das, war das natürlich schon sehr stark. Ich habe im Studium sehr viel Meteorologie gehört. Und damals in den 90er Jahren war das auch bei vielen Meteorologieprofessoren noch so, dass man gesagt hat, naja gut, also es gibt diesen Klimawandel, es gibt auch einen menschlichen Einfluss darauf, ob das jetzt unser größtes Umweltproblem ist. Das ist einfach nicht so, also von manchen Professoren schon, aber von manchen auch nicht so als so wichtig wahrgenommen worden. Das nimmt man natürlich so ein bisschen mit. Und ich sag mal, was bei mir eigentlich entscheidend war, war, dass man einfach den Fortschritt der Wissenschaft beobachten konnte und einfach sehen konnte, dass die Informationen, die in die Richtung deuteten, wie groß jetzt der Klimawandel ist und so, dass da einfach die wissenschaftlichen Daten immer besser wurden. Und irgendwann habe ich dann auch mal einen tatsächlichen Klimawandelleugner live gehört, nämlich Wolfgang Thüne, und mir angehört, was da für ein Unsinn erzählt wird. Und dann war mir schon relativ deutlich klar, dass das, was völlig anderes ist als meine Überlegung, naja, ist der Effekt jetzt wirklich so, oder weiß man das wirklich so genau, wie man meint es zu wissen? Und wir wissen es natürlich auch immer genauer. Das
Sie sagen jetzt Unsinn, es gab aber vor wenigen Tagen auch noch Schlagzeilen um einen amerikanischen Nobelpreisträger, Clauser, der jetzt auch zu den Klimaleugnern zählt. Wie erklären Sie sich das?
Gut, also bei Herrn Clauser ist es so, dass er behauptet, die Veränderungen des Klimas, die wir objektiv sehen können, wären nicht durch das CO2 und vom Menschen verursacht, sondern durch eine veränderte Wolkendecke. Also er sagt, es wird wärmer, weil es einfach weniger Wolken gibt. Und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, warum gibt es denn weniger Wolken? Also es kam, für die Wolken sind ja auch nicht Gott gegeben, sondern es gibt halt Gründe, warum da weniger Wolken sind. Also das ist auch tatsächlich so, aber auch da, das ist eben eine Folge des Klimawandels und nicht der Auslöser des Klimawandels.
Es ist leichter, Bullshit zu produzieren, als zu widerlegen. Holm Hümmler, das ist schon eine Erklärung, warum es Menschen gibt, die der Wissenschaft nicht glauben. Was sagen Sie?
Also warum es Menschen gibt, die der Wissenschaft nicht glauben, nicht, aber warum es so schwer ist, dagegen anzukämpfen, auf alle Fälle. Weil, also ja, man kann vor allen Dingen 10-mal so schnell Bullshit produzieren, wie man ihn widerlegen kann, weil man natürlich einfach mal eine Behauptung in den Raum stellen kann. Und irgendjemand muss sich dann eben kundig machen. Und ja, da bin ich sozusagen mit der Skeptiker-Szene dann einer der Leute, die sich dann auch mal hinsetzen und da ein bisschen tiefer graben bei einzelnen Themen.
Da sind Sie engagiert, weil Sie am Ende doch an die Wissenschaftsaufklärung glauben? Oder was ist da Ihr Ziel und Ihre Mission?
Weil es keine bessere Möglichkeit gibt, an Wissen zu gelangen als Wissenschaft. Auch die gibt einem nie hundertprozentige Sicherheit. Das macht den Slogan von dem T-Shirt, wenn man mit Philosophen spricht, manchmal etwas umstritten. Aber es gibt eben keine bessere Möglichkeit, an Wissen zu gelangen. Und dann müssen Leute halt noch verstehen, wie Wissenschaft eigentlich wirklich funktioniert.
Wobei das für uns Laien ja total schwierig ist. Wir hatten gerade dieses Beispiel von einem amerikanischen Nobelpreisträger, der jetzt das Klima leugnet, also den menschengemachten Klimawandel leugnet. Für Laien ist das natürlich ein seriöser Wissenschaftler. Wie erkenne ich, dass das unseriöse Wissenschaft ist?
Naja, ein seriöser Wissenschaftler in einem Feld ist halt nicht notwendigerweise Experte in allen möglichen anderen Feldern. Und gerade Spitzenforschung ist extremes Fachidiotentum, das muss man halt auch sagen. Also in meinem Arbeitsfeld, wo ich damals meine Doktorarbeit geschrieben habe, ich habe sie damals auf Englisch geschrieben, damit es wenigstens so um die 10 Leute auf der Welt gibt, die das interessiert, was ich da schreibe, und nicht bloß 2 oder 3.
Das heißt, mit der Wissenschaftsaufklärung steht man manchmal eher alleine da als mit dem Bullshit, der produziert wird. Wollen Sie das damit sagen?
Naja, das nicht. Aber nicht jeder, der in einem so speziellen Feld seine gesamte Karriere zugebracht hat, ist in der Lage, kompetente Aussagen auch über andere Felder zu machen. Und der Clauser zum Beispiel hat Experimente zur Quantenphysik gemacht. Und das hat relativ wenig, das hat eigentlich überhaupt nichts mit Wetter und mit Klimawandel zu tun. Und das extremere Beispiel noch ist Ivar Jäger, auch Physik-Nobelpreisträger von 1973, der eben sagte, naja, also ich mache jetzt öffentlich Aussagen über das Klima. Alles, was ich darüber weiß, habe ich in einem halben Tag auf Google gelernt. Und okay. Das ist natürlich, so funktioniert halt Wissenschaft nicht.
Wie kann ich denn als Laie seriöse Wissenschaft erkennen? Haben Sie da Tipps?
Also was ganz wichtig ist für meine Begriffe, ist, sich deutlich zu machen, was ist eigentlich Wissenschaft, was ist die wissenschaftliche Methode? Und Wissenschaft beruht eben darauf, dass man sich ständig gegenseitig kritisiert und sich gegenseitig auf die Finger guckt und sich gegenseitig überwacht. Und das innerhalb des jeweiligen Fachgebiets. Das heißt, das Erste, worauf ich gucken muss, ist der Mensch, der sich da äußert, überhaupt kompetent bei dem Thema? Nur weil jemand Professor ist in neuerer Geschichte, ist er nicht kompetent in Physik und umgekehrt. Dementsprechend, wenn ich als Physiker was über Geschichte schreibe, muss ich mich vorher mit Historikern unterhalten und mir das von denen erklären lassen.
Ja, das wäre eine Möglichkeit. Und trotzdem ist es ja für Laien unglaublich schwierig zu erkennen. Also ich müsste mich dann ja wirklich einarbeiten. Nicht umsonst dauert ein Studium viele Jahre, um dann auch an diese Erkenntnis zu kommen. Und man hat den Eindruck, dass auch gerade in Zeiten des Internets dann einfach Wahrheiten mal dargestellt werden und andere Wahrheiten gar nicht gehört werden wollen. Macht's das so schwer?
Das macht's schwer, natürlich. Und klar, das kann man nicht von jedem erwarten. Nicht jeder hat den Hintergrund dafür, nicht jeder hat auch die Zeit dafür. Ein bisschen gehört sicherlich auch Institutionenvertrauen dazu. Also wenn sich zu medizinischen Themen das Robert-Koch-Institut äußert, dann hat das einen Grund, warum das Robert-Koch-Institut das tut. Und das Robert-Koch-Institut basiert seine Aussagen auf dem wissenschaftlichen Konsens, also auf dem, was im Normalfall 95, 98, 99% der Wissenschaftler aus diesem Fachgebiet sagen. Und neben solchen Institutionen sehe ich da eben auch den Journalismus in der Pflicht, sich da entsprechend kundig zu machen und nicht einfach zu sagen, wir haben mit der einen Seite gesprochen und der anderen Seite gesprochen und stellen das jetzt uneingeordnet nebeneinander, weil Seiten halt nicht unbedingt gleichwertig sind, wenn eine wissenschaftlich ist und die andere antiwissenschaftlich ist.
Wäre es denn noch nicht zu einfach zu sagen, naja, die Masse ist jetzt dieser Meinung, die haben den Konsens, also ist das richtig und wahr?
es geht nicht um die Masse, es geht um den Konsens innerhalb dieses Fachgebiets, also den Konsens der Leute oder das, worüber sich die Leute, die ernsthaft zu dem Thema forschen, einig sind. Es gibt ja immer Sachen, und in der Pandemie konnten wir das sozusagen im Zeitraffer beobachten, wie sich auch so ein Konsens herausbildet, wo man am Anfang eben sagte, okay, wir wissen eigentlich nur, da gibt es dieses Virus und das verursacht irgendwie eine erkältungsähnliche Erkrankung. Dann musste die Politik darauf basierend auch schon die ersten Aussagen treffen. Und dann hat man eigentlich erst festgestellt, okay, wie ansteckend ist das jetzt überhaupt? Wie wird das übertragen? Wird es jetzt über Tröpfchen, wird es jetzt über Anfassen übertragen oder doch eher über die Luft? Dementsprechend die Frage, bringen Masken mehr oder weniger? Und diese Erkenntnisse kamen eben so nach und nach.
Wie lässt sich Wissenschaftsleugnung erkennen? Wir sprechen darüber mit Holm Hümmler heute Vormittag in SWR1 Leute. Und die SWR1 Hörerinnen und Hörer schalten sich ein. Frank Kircher mailt ins Studio und sagt, was sagt denn Ihr Gast zur Kompetenz von Wissenschaftlern wie Astrophysiker Harald Lesch und der Mediziner Eckart von Hirschhausen? Beide äußern sich oft alarmistisch zum Klimawandel, sind aber keine Klimawissenschaftler. Was sagen Sie?
Ja, ich bin auch kein Klimawissenschaftler und äußere mich auch zum Klimawandel. Und dementsprechend ist eben das, was ich zum Beispiel zum Klimawandel sage, aber auch das, was Harald Lesch zum Klimawandel sagt, das ist eben keine Wissenschaft, sondern Wissenschaftskommunikation. Das heißt, wenn man sich als Fachfremder zu sowas äußert, dann muss man sich an dem orientieren, was eben der Konsens in dem Fachgebiet ist und kann nicht da wild seine eigenen Geschichten verbreiten. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz entscheidende Sache. Also wenn, was wir auch in der Medizin zum Beispiel haben, während der Pandemie, wo sich Leute auch aus anderen Bereichen der Medizin, das ist dann manchmal nicht so ganz einfach zu erkennen, ob das jetzt tatsächlich deren Fachgebiet ist oder nicht. Aber wenn sich dann irgendwie Hausärzte oder sowas zur Pandemie geäußert haben, dann muss man von denen erwarten, meines Erachtens, dass die sich am wissenschaftlichen Konsens in der Virologie und in der Epidemiologie orientieren und eben nicht so aus dem Ärmel ihre eigenen Thesen hervorschütteln.
Frank Kircher hat allerdings ein wichtiges Wort noch dazu geschrieben, alarmistisch. Also es wird ja oft sehr emotional diskutiert dann. Und was löst das Alarmistische dann aus? Das kann ja auch Panik und Angst verbreiten.
Sicherlich. Man muss natürlich auch immer sagen, eine politische Position, und gerade bei Harald Lesch würde ich sagen, der vertritt da ja auch eine politische Position dazu, ergibt sich ja immer aus den wissenschaftlichen Daten und den eigenen Werten. Und gerade Harald Lesch ist eben jemand, der auch ein sehr christlich denkender Mensch ist und der sehr stark seine Werte in das mit einfließen lässt, was er so äußert. Das kann man mögen oder nicht so sehr mögen. Ich persönlich würde dann manche Dinge vielleicht ein bisschen anders rangehen und das ein bisschen anders kommunizieren. Aber wie gesagt, entscheidend ist, dass man sich bei den Fakten eben auf dem Boden der Wissenschaft bewegt und das tut er da definitiv.
Ja, das ist ein Satz aus Ihrem Buch, glaube ich. Wir haben eigene Werte, aber keine eigenen Fakten. Also da muss man immer unterscheiden und vielleicht für sich selber auch nochmal einordnen, ja, welche Werte mag derjenige, diejenige haben, die da gerade sehr laut zu hören ist.
Richtig. Und aus der Erkenntnis, es gibt einen menschgemachten Klimawandel, ergibt sich natürlich eine Zielsetzung für die Politik, dass wir diesen menschgemachten Klimawandel halt nicht völlig aus dem Ruder laufen lassen. Aber mit welchen Maßnahmen wir das machen, wie schnell wir welche Maßnahmen umsetzen, wie wir das priorisieren oder sowas, das hängt natürlich immer noch von unseren Werten und von unseren Prioritäten und von politischen Prozessen ab. Man muss das ja auch alles in der Demokratie irgendwie mit Mehrheiten durchsetzen können. Also Wissenschaft nicht zu leugnen, heißt ja nicht, dass wir in einer Wissenschaftlerdiktatur leben wollen.
Jetzt kommt hier aus Stuttgart von Uli Fosseler eine Mail ins Studio und sagt, natürlich, der SWR hat natürlich den richtigen Experten, alle anderen sind Verschwörungstheoretiker, nur der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat die Wahrheit gepachtet. Schönen Tag noch, ihr Faktenexperten. Also da ist eine gewisse Wut rauszuhören und da stelle ich jetzt einfach mal, ist das etwas, was Sie bei diesem Thema häufiger erleben?
Also beim Thema Klimawandel gibt's das schon. Man hat eigentlich jedes Mal, wenn man irgendwo einen Vortrag hält, mindestens einen Klimawandelleugner im Raum, der sich dann irgendwie auch Gehör verschaffen will dazu. Es ist aber für meine Begriffe zumindest momentan nicht ganz so schlimm, wie es während der Pandemie war, wo ich dann auch tatsächlich schon mal Drohanrufe bekommen habe oder Ähnliches. Das passiert natürlich auch, klar.
Wissenschaftsleugnung, heute Vormittag unser Thema mit Holm Hümmler. Und Sie haben das in Ihrem Buch Fakten immun auch am Beispiel der Corona-Pandemie gewählt. Dort gab es immer wieder Wissenschaftler, die andere Meinungen vertreten haben. Also im Wissenschaftsbetrieb ist das nichts Ungewöhnliches, haben wir schon gehört. Da ist die Kritik ganz wichtig. Wo hatte es dann mit Wissenschaftsleugnung was zu tun?
Naja, eine wissenschaftliche Kritik findet eben innerhalb der Wissenschaft statt und innerhalb des jeweiligen Fachgebiets. Und also wer wissenschaftlich eine These vorbringen will, der wird die zunächst mal innerhalb seiner eigenen Arbeitsgruppe oder im Institutskolloquium oder sowas vorstellen. Da kommt sozusagen die erste Kritik von Leuten, die ganz nah an ihm dran sind. Leute, denen man selbst auch vertraut und die aber trotzdem schon mal sagen können, also Moment, wenn du das so veröffentlichst, dann wirst du die und die Kritik bekommen. Und dann geht das Ganze über einen sogenannten Peer-Review-Prozess in Fachzeitschriften. Also das wird zunächst mal an eine Fachzeitschrift eingereicht und die schicken das dann an andere Wissenschaftler, die auch eben fachkompetent sind zu dem Thema, die diesen Fachartikel sich anschauen und sagen, das kann man so aus dem und dem Grund nicht sagen, dann kriegt ihr das zurück, dann muss das gegebenenfalls nochmal überarbeiten oder die sagen halt auch, das können wir überhaupt nicht drucken. So.
Ist das bei Corona auch so passiert oder lief es da anders?
Nein, da ist es auch so passiert. Also was bei Corona tatsächlich passiert ist, ist, dass vieles ohne diesen Peer-Review-Prozess erstmal in sogenannten Preprints veröffentlicht wurde, einfach weil es schnell gehen musste. Und dann kommt sozusagen der nächste Schritt, dass dann eben nach der Veröffentlichung eben auch wieder eine Kritik innerhalb der Wissenschaft und innerhalb des Fachgebiets stattfindet. Und normalerweise geht es danach eben erst an eine breitere Öffentlichkeit. Und das ist jetzt das, was hier eigentlich nicht passiert ist während der Pandemie. Da ist halt alles sehr, sehr schnell, häufig ohne Peer-Review-Prozess von den Preprints schon von der breiten Öffentlichkeit aufgegriffen und diskutiert worden, weil es die Menschen halt so bewegt hat. Und dadurch ist halt auch vieles, naja, sagen wir mal, an die Öffentlichkeit geraten und in der Öffentlichkeit diskutiert worden, was noch ziemlich halbgar war.
Sie beschäftigen sich da auch mit Wolfgang Wodak und Sucharit Bhakti und sagen, das sind Pseudo-Experten. Warum?
Naja gut, also Wolfgang Wodak, muss man natürlich sagen, zum Zeitpunkt der Pandemie war ja schon seit vielen, vielen Jahren überhaupt nicht mehr in irgendeiner Form medizinisch tätig. Der war vorher mal Bundestagsabgeordneter gewesen und ganz, ganz lange davor mal irgendwann Amtsarzt, wo er sich so ein bisschen mit Grippeepidemien beschäftigt hat und deswegen meinte, er sei jetzt kompetent zu Pandemien.
Also hat er wissenschaftlich veröffentlicht, was Sie gerade genannt haben, dass es
Nein,
dann Preprints
eben,
und sowas gab?
Nein, der hat eben nicht wissenschaftlich veröffentlicht. Der hat sich im Prinzip aus den Preprints das, was er meinte, verstanden zu haben, die Rosinen rausgepickt, die zu dem passten, was er halt gerne politisch sagen wollte und hat das dann als die Wahrheit nach draußen vertreten und ist sozusagen auch gar nicht in diesen wissenschaftlichen Diskussionsprozess reingegangen, genauso wenig wie Bhakti. Die sind eigentlich komplett an diesem wissenschaftlichen Prozess vorbeigegangen und haben sich direkt an die Öffentlichkeit gewandt und gesagt, wir sind die Experten und glaubt uns mal.
Wie kann das denn sein in einem wissenschaftlichen Konsens oder
die sind
in
halt,
einem
die
Diskurs?
Die sind halt nicht in einem wissenschaftlichen Diskurs drin geblieben, die sind halt einfach an diesem wissenschaftlichen Diskurs vorbeigegangen. Damit, dass sie halt eine gewisse Reputation hatten, weil man halt mal Amtsarzt war und Bundestagsabgeordneter ist ja auch eine gewisse Reputation, nur halt keine wissenschaftliche. Oder Sucharit Bhakti, der halt mal Institutsleiter an der Universität Mainz war. Und zu dem Zeitpunkt dann aus dem Ruhestand heraus noch so ein bisschen Nebenbeistelle an der Uni Kiel oder Lübeck hatte, weiß ich jetzt nicht, Kiel, glaube ich.
Nur, wie können wir als Laien dann also vorgehen? Also, es war schon mal ein Kennzeichen, wo Sie gesagt haben, Sie haben nicht zu diesen Gebieten geforscht. Da wurde nichts veröffentlicht. Wie haben Sie denn recherchiert?
Also, wie ich vorgegangen bin, ist, ich habe mir die medizinische Studiendatenbank PubMed angeguckt. Da kann man tatsächlich fast alle Studien aus der Medizin, aus den Biowissenschaften überhaupt sich anschauen und kann da drin auch mal suchen. Und dann kann man halt mal suchen, wer hat denn eigentlich wie viele Publikationen zu Coronaviren und in welchem Zeitraum. Und dann sah man also, dass zum Beispiel Christian Drosten, bevor die Pandemie losging, schon über 140 wissenschaftliche Publikationen zu Coronaviren veröffentlicht hat. Das heißt, er hat da eigentlich seine gesamte Forschungsbiografie an Coronaviren geforscht. Ein Hendrik Streeck hat ganz viel zu Viren geforscht, aber halt nicht zu Coronaviren. Der hat erst in der Pandemie angefangen, sich mit Coronaviren zu beschäftigen und ist dann so ins Thema langsam reingekommen.
Wobei das ja zwei echte Experten sind, Ihrer Meinung
nach. Das sind zumindest
mal
beides Virologen. Also Drosten natürlich weitaus fachkompetenter als Streeck, aber Streeck durchaus jemand, der sich dann in das Thema reingearbeitet hat. Der hat natürlich auch immer sehr stark seine politischen Meinungen damit eingebracht.
Ja, beispielsweise für den Virologen Streeck waren die harten Corona-Maßnahmen nur zu Beginn der Pandemie gerechtfertigt. Wie schwierig ist es dann also, Wissenschaft eindeutig zu beurteilen?
Naja gut, also welche Maßnahmen dann angemessen sind, ist dann ja eine ganz andere Frage. Als Wissenschaftler kann man letztlich immer nur sagen, okay, mit den Maßnahmen, nach dem, was wir jetzt wissen, muss man mit dem und dem Ausgang rechnen. Und dann muss man halt irgendwo sagen, ist dann irgendwo die Politik gefordert, das halt abzuwägen und nach dem besten Wissen, was zu dem Zeitpunkt da war, und das war halt am Anfang auch nicht viel, halt die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen. Und sich da halt von den besten Leuten beraten zu lassen. Deswegen hat man sich halt in erster Linie von Leuten wie Christian Drosten beraten lassen, die halt zu den Themen schon sehr lange forschen. Während ein Sucharit Bhakti in seiner gesamten Forschungsbiografie praktisch nie überhaupt zu irgendwelchen Viren geforscht hat. Der hat einfach von dem Thema überhaupt keine Ahnung und hat sich aber dazu geäußert und gesagt, ich bin aber doch hier der große Institutsdirektor gewesen.
Jetzt wollten wir über den Ursprung der Pandemie sprechen. Auch da gibt es ja wirklich die unterschiedlichsten Theorien. Sehen Sie denn die Möglichkeit, dass der Ursprung irgendwann überhaupt mal eindeutig belegt werden kann?
Naja gut, es kommt drauf an, was man als Ursprung bezeichnet. Also dass es ein mutiertes Fledermausvirus ist, das ist belegt. Da gibt es auch nichts groß zu diskutieren drüber. Die Frage ist natürlich jetzt, wie dieses Fledermausvirus, an welcher Stelle vor allen Dingen es auf den Menschen übergesprungen ist. Und da ist ja immer wieder dieses Forschungslabor in Wuhan, was irgendwie angesprochen worden ist, was man natürlich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit ausschließen kann, dass es möglicherweise dort passiert sein könnte, weil dort eben auch mit allen möglichen Fledermausviren geforscht wird, weil die eben genau versuchen, solche Fälle zu erkunden und vorherzusagen und möglichst auszuschließen. Aber auch da deuten natürlich die meisten Daten, die man haben, einfach auf diesen Fisch- und Tiermarkt hin, der da in Wuhan ist. Da waren die ersten dokumentierten Fälle, und zwar auch mit einer sehr signifikanten Häufung. Insofern muss man davon ausgehen, dass es das eigentlich war. Aber es ist natürlich sozusagen auch politisch interessant, dann sagen zu können, naja, das waren halt die chinesischen Wissenschaftler da.
Sie haben sich dahingehend ja intensiv mit den Verschwörungsmythen beschäftigt. Worauf beziehen die sich denn, um dann so einen Mythos in die Welt zu bringen?
Naja gut, also man findet natürlich immer irgendwie die eine Studie, die irgendwas gefunden hat, was auf den ersten Blick nicht zur Theorie passt. Das ist so ein bisschen, ich erläutere sowas immer gerne am Beispiel der Mondlandungslüge, weil da sieht man halt auch, da meinen Leute, sie haben irgendwas auf einem Bild entdeckt, was nicht dazu passt, dass es auf dem Mond aufgenommen worden sein ist, was meistens damit zu tun hat, dass sie eben die Verhältnisse auf dem Mond beziehungsweise die Verhältnisse während der Apollo-Missionen irgendwie nicht wirklich kennen. Und hat mal eins gefunden, meint, da stimmt was nicht. Und dann ist man da sofort und meint so, an diesem einen Detail sich dann irgendwie aufhängen zu können, wenn eigentlich das Gesamtbild häufig was ganz anderes vermittelt.
Wobei es ja grundsätzlich total gut und auch richtig ist, kritisch zu sein. Also da begegnen sich dann ja auch zwei Ebenen.
Ja, aber wie gesagt, da ist natürlich die Kritik innerhalb der Wissenschaft ist eben was ganz anderes als die Kritik an der Öffentlichkeit. Und dass Kritik innerhalb der Wissenschaft eben erfordert, dass man sich mit dem Fachgebiet eben ausgiebig beschäftigt hat vorher. Das ist natürlich für viele Leute schwierig. Also diese wissenschaftlichen Artikel sind schwer zu lesen. In vielen Fällen kriegt man sie auch gar nicht, weil es irgendwie 30, 40, 50 Euro kostet, einen Artikel sich runterzuladen, wenn man nicht gerade irgendwie an der Uni jetzt eingeschrieben ist. Das macht's natürlich schwierig, an diesem Diskurs teilzunehmen, weil die Schwelle kommt natürlich vor allen Dingen dadurch, dass man eigentlich an diesem Diskurs nur teilnehmen kann, wenn man in dem Fach studiert hat und möglichst auch noch in das Teilgebiet sich eingearbeitet hat. Aber das ist eben die Möglichkeit, dass man überhaupt auf diesem hohen Niveau diskutieren kann und nicht dieselben Fragen immer wieder beantworten muss.
Jetzt schreiben viele SWR1-Hörerinnen und Hörer, naja, wir leben natürlich in einer Welt, wo sich jeder informieren kann und jeder sich eine eigene Meinung bilden kann, und das sei eben auch gut. Sie sehen das kritischer.
Naja, man kann sich informieren, aber es ist halt ein Unterschied, ob man sich irgendwie an der YouTube-Universität informiert oder ob man halt irgendwie 5 Jahre das Fach studiert hat und dann irgendwie eine Doktorarbeit darin geschrieben hat und dann eigentlich erst anfängt, seriös wirklich als Wissenschaftler in dem Gebiet zu arbeiten und wirklich Wissen zu generieren. Also klar sollte man in der Doktorarbeit auch schon, aber das ist natürlich ein ganz anderes Niveau von Hintergrundwissen.
Im Hinblick auf die Pandemie, die ein gutes Beispiel ist, auch für unterschiedliche Interpretationen, für Verschwörungsmythen, all das, was es da gegeben hat. Wie beurteilen Sie denn dann den Diskurs? Wie ist es gelaufen?
Also Auf der einen Seite war es ein schönes Beispiel, wenn man ein bisschen zurücktritt und wenn man mal die eigene Meinung ein bisschen zurücknimmt und einfach nur mal auf das guckt, was in der Wissenschaft passiert ist und was man darüber mitbekommen hat. Man hat nie einen wissenschaftlichen Wissensbildungsprozess so gut in den Medien mitverfolgen können. Man hat nie so viel mitbekommen, wie sowas läuft. Es war nie so transparent wie während der Pandemie. Ist natürlich gleichzeitig dadurch, dass es eben was war, was Leute politisch so bewegt hat, war es natürlich gleichzeitig sehr polarisiert. Also diesen interessierten Blick von sich zurücknehmen hatten halt leider die wenigsten.
Jetzt gab es Umfragen, ob es eine Aufarbeitung braucht hinsichtlich der Corona-Pandemie. Viele waren dafür, eine Mehrheit. Sehen Sie das auch als wichtig an, um vielleicht auch Wissenschaftsleugnung begegnen zu können?
Also ich sag mal, aufarbeiten sollte das jede Institution, die damit beschäftigt war, für sich natürlich. Also man kann sich immer Fragen stellen, macht man es besser? In den Medien ist vieles nicht konsistent, nicht schlau gemacht worden. Wir sehen auch immer noch, dass man einfach in der Berichterstattung sehr deutlich die Haltung bestimmter Redaktionen immer wieder findet, wo also... sagen wir mal, wir beim MDR eine ausgeprägte Neigung zur Impfgegnerschaft in bestimmten Redaktionen sehen, was bis heute der Fall ist. Oder sich in der Politik vielleicht fragen kann, brauchen wir bessere Maßnahmenpläne? Wobei man natürlich auch sagen muss, gerade in der Politik, dass die Maßnahmenpläne oder dass Maßnahmen vielleicht für die Covid-Pandemie nicht so hundertprozentig gepasst haben, heißt nicht unbedingt, wenn das nächste pandemische Virus, mit dem wir zu tun bekommen, und wir werden mit dem nächsten pandemischen Virus zu tun bekommen, weil einfach die Globalisierung das dazu führt, dass einfach Krankheitserreger immer mobiler werden. Das, was wir da gelernt haben, kann uns da helfen, aber der nächste Erreger kann völlig anders sein. Ja.
Was kann bei Wissenschaftsleugnungen der Aufklärung dienen? Darüber sprechen wir mit Holm Hümmler. Schwieriges Thema haben wir festgestellt, weil es einfach so viele Meinungen gibt. Und anscheinend hat jeder ja auch eine persönliche Meinung. Würde es schon mal helfen, die eigene Meinung etwas zurückzustellen und auf andere Argumente zu hören?
Also es hilft sicherlich, mit weniger Meinung daran zu gehen, weil bei Wissenschaft geht es halt nicht um Meinungen, sondern es geht um Fakten. Und Meinungen sind eben entstehen aus einer Kombination der Fakten, die man zur Kenntnis nehmen will, und der Werte, die man halt so hat. Wenn jemand jetzt sehr freiheitsorientiert ist, dann wird er möglicherweise jegliche Einschränkungen, seien es jetzt fürs Klima oder um eine Krankheit zu verhindern, sehr viel negativer sehen und dementsprechend halt auch sehr viel eher die Fakten dazu ablehnen.
Wobei das ja nicht heißt, dass man über Fehler durchaus diskutieren muss, weil Fehler ja immer gemacht werden.
Natürlich, klar, ja. Es ist natürlich momentan wenn Sie auf das Thema Fehler in der Pandemie eingehen, momentan wird dieser Diskurs natürlich sehr, sehr stark von Leuten geführt, die einfach immer noch an denselben Unwahrheiten festhalten, die sie schon während der Pandemie verbreitet haben und aus irgendeinem Grund meinen, dass sie jetzt bestätigt wären und jetzt die große Abrechnung mit der Politik wollen.
Naja, vielleicht auch von Menschen, die einfach betroffen sind und auf der Suche nach Hilfe sind.
Ja gut, aber die hat man ja letztlich immer. Und letztlich muss man ja sagen, auf Basis des Wissens, was zur Verfügung stand zu jedem Zeitpunkt, das war ja nicht immer dasselbe Wissen, hat ja die Politik in Deutschland eigentlich ganz überwiegend doch sehr, sehr gut agiert und sehr, sehr, vor allen Dingen in der ersten Phase der Pandemie, also als wir noch mit sehr konsequenten Maßnahmen dann vorgingen, je länger das dann gedauert hat, desto mehr kam natürlich auch ein öffentlicher Druck, auch von Leuten, die vielleicht Sachen nicht wahrhaben wollten. Und desto mehr hat die Politik dann sozusagen auch dem allgemeinen Druck nachgegeben. Aber am Anfang, wo man sich sehr stark an Maßnahmenpläne gehalten hat, war das aufgrund des Wissens, was da war, eigentlich eine sehr konsequente und auch eine sehr sinnvolle Haltung.
Nur gibt es natürlich Menschen, die an den Folgen heute noch leiden, wie Long-Covid-Betroffene. Wir haben da mal eine Sendung gemacht mit einer Stelle von der Klinik in Marburg, die sich um diese Menschen kümmert. Und da gibt es Wartelisten von mehreren tausend Personen, die einfach auf der Suche nach Hilfe sind, weil auch diese Krankheit dann einfach noch nicht so erforscht ist. Also dieses Wissen, das kommt natürlich auch erst mit der Zeit und mit der Forschung. Jetzt ist die Frage, gibt es denn Wissenschaftsleugnung in sämtlichen Bereichen? Also ob wir jetzt Geschichte nehmen, ob wir Naturwissenschaften nehmen, ob wir Sozialwissenschaften nehmen, oder ist vielleicht auch irgendeine Wissenschaft immun gegen Leugnung?
ich glaube nicht, dass eine Wissenschaft immun dagegen ist, aber es gibt natürlich Themen, die die Leute einfach weniger bewegen. Wenn ich so an mein Fachgebiet hochkomprimierte Kernmaterie rangehe, das ist was, was die Leute nicht wahnsinnig bewegt. Das ist ein bisschen was, wo man was über die Zeit unmittelbar nach dem Urknall lernen kann. Da ist der Anreiz zu Wissenschaftsleugnung natürlich weitaus geringer, auch wenn ich da, wenn da natürlich Leute sehr schnell geneigt sind, sich eine Meinung zu bilden, die vielleicht dann auch irgendwann widerlegt ist. Aber auch, oder mir ist auch relativ wenig Germanistikleugnung bekannt. Während in der Geschichte gibt es natürlich schon so Sachen, dass also Leute dann sagen, also der Anreiz, den Holocaust zu leugnen, ist für Leute, die, sagen wir mal, das NS-Regime nicht so schlecht fanden, natürlich extrem hoch. Ja.
Holm Hümmler ist bei uns, klärt auf in Sachen Wissenschaftsleugnung. Da sind Sie unterwegs mit vielen unterschiedlichen Vortragsreihen. Was ist das Aktuellste?
Ja gut, das Aktuellste hat natürlich mit dem aktuellen Buch zu tun und da habe ich mir unter anderem aus dem Thema Faktenimmun halt herausgegriffen, Nobelpreisträger, die höchst fragwürdige Thesen vertreten haben oder das zum Teil auch heute noch tun.
Na, über einen haben wir heute Morgen gesprochen, nämlich Clauser, ein amerikanischer Nobelpreisträger, der jetzt in den Kreis der Klimaleugner zählt. Was haben Sie denn da noch ausgemacht, wenn Sie sagen, Sie haben einen ganzen Kreis gefunden?
Naja, also ein ganz besonders schräger Fall ist natürlich Carrie Mullis, der Entdecker der PCR, also des Nachweisverfahrens, das unter anderem benutzt worden ist, um Coronaviren das erste Mal nachzuweisen. Der hat beispielsweise dann das bestritten, dass HIV AIDS verursacht und hat also alle möglichen ganz, ganz merkwürdigen medizinischen Behauptungen aufgestellt. Wobei er auch, sagen wir mal, alle möglichen Substanzen konsumiert hat und dann später auch behauptete, er hätte die Idee für diese PCR gehabt, als er unter LSD-Einfluss Auto gefahren ist, was ich für sich genommen schon, nun gut, nicht unbedingt etwas finde, was man tun sollte.
Jetzt ist es ja nur merkwürdig, dass Sie ausgerechnet unter Nobelpreisträgern so viele Wissenschaftsleugner ausmachen. Haben Sie dafür eine Theorie entwickelt?
Also, ich denke, es sind zwei Kernfaktoren. Zum einen, Nobelpreise bekommt man ja nicht dafür, dass man solide, gute Wissenschaft macht und in einem Netz von anderen Wissenschaftlern seriös mit denen zusammenarbeitet, sondern um einen Nobelpreis zu bekommen, muss man auffallen. Das heißt, man muss schon mal im Idealfall an einer Außenseiteridee irgendwo eine Außenseiteridee gehabt haben, daran festgehalten haben. Und damit halt dann zufällig Erfolg gehabt haben, weil es natürlich ganz viele Außenseiterideen in der Physik oder in der Wissenschaft überhaupt gibt, die halt zu nichts führen. Und dann kriegt man dafür wahnsinnig viel Aufmerksamkeit, ist wahnsinnig wichtig. Und was wir dann halt häufig sehen, ist, irgendwann bekommen die Leute diese Aufmerksamkeit halt nicht mehr, weil sie dann halt in Ruhestand gehen. Außer vielleicht auf irgendwelchen Nobelpreisträgerkonferenzen, die wollen aber immer noch wichtig sein. Und dann fangen sie an und wollen die Welt retten. Und bei manchen Leuten ist das dann ein sehr sinnvolles Engagement, was da rauskommt. Und bei manchen Leuten sind das halt nicht so sinnvolle Ideen, die sie dann verbreiten.
Was ich daraus höre, also bei diesen Nobelpreisträgern machen Sie ein psychologisches Profil dafür fest, dass Sie der Wissenschaftsleugnung verfallen.
Naja, Nobelpreisträger sind halt Menschen, genau wie wir alle. Und die haben die gleichen Fehler wie wir alle. Und sie sind aber in einer ganz besonderen Situation. Sie werden halt von allen Leuten auf einmal als wahnsinnig schlau dargestellt und häufig interessiert uns das auch gar nicht so sehr, wofür jemand einen Nobelpreis bekommen hat. Der hat einen Nobelpreis bekommen und dann ist auf einmal alles, was der sagt, wahnsinnig schlau. Und das ist, da man den Nobelpreis eben in der Regel für Fachidiotentum bekommt, nicht unbedingt eine sinnvolle Art, damit umzugehen. Also ich finde einen Nobelpreisträger sozusagen als wissenschaftliches Vorbild toll, aber der kann mir nicht notwendigerweise außerhalb seines Fachgebiets wahnsinnig viel wichtige Sachen erzählen.
Nur bei uns ist es ja auch so, wir haben immer mehr Möglichkeiten, an Fakten zu kommen. Dennoch werden die Verschwörungstheoretiker und Wissenschaftsleugner nicht weniger. Woran liegt denn das?
Naja, wir haben ja auch immer mehr Möglichkeiten, an Unsinn zu kommen. Also und wir haben, wenn jemand merkwürdige Ideen im Kopf hat, wo man normalerweise, sagen wir mal, wenn man damit vor 30 Jahren zu seiner Lokalzeitung gegangen ist, vielleicht schon der Lokalredakteur gesagt hat, naja, also das werden wir jetzt vielleicht lieber nicht abdrucken, weil ergibt jetzt nicht so wahnsinnig viel Sinn. Heute kann man sich damit über YouTube an ein internationales Publikum wenden.
Also Medienkritik gehört auch dazu, weil Medien dann natürlich einen Platz bieten, ein Podium und auch die großen Schlagzeilen damit womöglich produzieren, oder?
Aber man kann natürlich auch an den moderierten Medien, die mehr oder weniger gut, aber natürlich schon mal so eine gewisse Vorauswahl und auch Einordnung treffen können, kann man natürlich auch leichter vorbei. Also in Social Media ist letztlich jeder sein eigener Redakteur und damit hat man halt dann auch Möglichkeiten, Sachen zu verbreiten und zunächst mal unwidersprochen zu verbreiten, die Leute dann für bare Münze nehmen. Und das, wenn jemand das sehr glaubwürdig macht, heißt das immer noch nicht, dass die Informationen, die er dann hat, auch tatsächlich glaubwürdig sind.
Das Thema Wissenschaftsleugnung treibt viele Menschen um. Wir wollen wissen, wie wir uns davor schützen können. Gibt es so eine Empfehlung, die Sie da immer wieder weitergeben?
Also ich glaube, die allerwichtigste Empfehlung ist, man sollte immer dann besonders skeptisch sein, wenn man etwas gerne glauben möchte. Also das ist sozusagen das, man kann dann vieles weiter, also sich Quellen genau angucken. Wer sagt sowas eigentlich? Wo sagt, also ist das wirklich ein Experte, der da sich als Experte ausgibt? Ich hatte ja schon so ein paar Beispiele genannt. Oder wenn jemand beispielsweise in seriösen Medien nicht stattfindet, dann hat das in der Regel auch Gründe und die sind in selteneren Fällen, dass er einfach von der großen bösen Verschwörung unterdrückt wird.
Interessanterweise funktionieren wir als Mensch, glaube ich, genau andersrum. Ne? Wir wollen uns ja bestätigt sehen. Das macht es so schwer.
Ja, natürlich. Es sind halt die Mechanismen, die sowas treiben, sind zutiefst menschliche Elemente und da muss man sich halt auch selber und denen unterliegt jeder. Ja, das ist einfach so und das ist auch irgendwie was Normales und das ist was wir fürs Überleben brauchen, dass wir uns gerne bestätigt fühlen wollen. Aber womit wir eben in unserer komplexen heutigen Welt vorsichtig sein müssen.
Und dennoch müssen wir ja immer wieder unterscheiden zwischen etwas leugnen und zwischen Kritik zulassen. Das kann manchmal ein schmaler Grat sein.
Ja, da bin ich wieder an dem Punkt, wir können unterschiedliche Werte haben, aber wir können nicht unterschiedliche Fakten haben. Und wir müssen uns eben bei den Fakten an dem orientieren, was uns sozusagen Wissenschaft liefert. Und es kann nicht jeder zu jedem Thema in den wissenschaftlichen Diskurs einsteigen, weil das dazu führt, dass letztlich Wissenschaft dieselben, wir kennen es bei der Relativitätstheorie, es gibt immer Leute, die meinen, die Relativitätstheorie widerlegt zu haben. Das sind aber immer dieselben Argumente, die wir seit 100 Jahren schon kennen.
Ist ja immer ganz gut, bei sich selbst anzufangen, auf Ihre Biografie bezogen. Also es gibt Dinge, die wir mit großer Sicherheit sagen können. Klima hat sich immer verändert und es verändert sich jetzt deutlich schneller, als sich das für die Vergangenheit nachweisen lässt. Ist das ein Konsens, den Sie als früherer Klimaskeptiker heute mitgehen?
Absolut, ja klar. Wobei ich jetzt sagen würde, den ersten Teil wäre ich schon immer mitgegangen und dass die Veränderung in den letzten 20 Jahren so deutlicher ist, als sie das vorher war, war eben was man vor 20 Jahren noch einfach noch nicht gesehen hat. Ja.
Worauf müssen wir denn bei Wissenschaftsleugnern achten, wenn wir in den Diskurs mit ihnen gehen? Also bei der Rhetorik haben sie was ausmachen können, oder?
Also zunächst mal muss man einfach sehen, dass das etwas sehr Menschliches ist, dass das etwas ist, was jemanden nicht zwangsläufig zum Feind macht. Ganz häufig ist ja, wenn man sich in so einem Gedankengebilde verstrickt, das hat ja eine Sinngebung für diese Menschen und das hilft ihnen, in ihrem Leben irgendwie klarzukommen. Und wenn man ihnen das ausreden will, dann nimmt man ihnen was weg und das ist schwierig und die sträuben sich aus Gründen dagegen, dass man ihnen das ausreden will.
Jetzt haben wir es erlebt, bei Corona sind ja teilweise Familien zerbrochen, weil es unterschiedliche Auffassungen gab. Welche Lehre können wir daraus ziehen? Vielleicht auch gesellschaftlich?
Ich glaube, wir müssen diesen Leuten auch eine Möglichkeit geben, wieder zurückzufinden. Und man sollte sozusagen die Arme und die Ohren ein bisschen offen halten, wenn solche Leute vielleicht auch aus so einer Szene wieder raus wollen. Oder wenn sie auch wieder normale Gespräche führen wollen und sowas. Also ich plädiere sehr dafür, dass man vielleicht die Kontakte, die man ein bisschen zurückgefahren hat, vielleicht einfach mal wieder hört, ist die betreffende Person immer noch so drauf? Oder weil wenn man aus Verschwörungsdenken zum Beispiel aussteigt, stellt man sehr schnell fest, dass die meisten Freunde, die man noch übrig hat, eben in der Verschwörungsszene sind. Und dann ist häufig die Familie der letzte Anker, den man in der normalen Welt noch hat und dann ist jeder jeder gute Freund, der einen noch oder wieder ernst nimmt, ist Gold wert.
Dann war das Schlusswort. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch heute Vormittag, Holm Himmler.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.